Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Andreas Uf und auch für diese Folge bin ich natürlich nicht alleine unterwegs, sondern mit meinem Kollegen Dirk Johe.
Hallo auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Motorklassik trifft heute Laura Kuckuck. Sie ist Oldtimer-Spezialistin, Ingenieurin für Fahrzeugtechnik und Kfz-Sachverständige. Und sie arbeitet im Büro ihres Vaters in Overath bei Köln. Am Wochenende war das Wetter ja im Bergischen Land sicher und auch rund um Köln, wo du ja lebst und wohnst, recht gut. Hast du denn die Chance genutzt, bei diesem tollen Wetter dann nochmal eine Ausfahrt zu machen?
Ja, klar. Wir haben nochmal den Morris habe ich rausgeholt. Ich fahre den im Moment sehr viel. Wir haben einen Morris meiner Traveller Woody von Anfang 60er Jahre. Und der hat so ein bisschen den Spruch hinten drauf, et küt wie et küt. Und dann hätten wir immer Jojejange, was ja ganz gut zu der aktuellen Lage passt. Und den fahre ich eigentlich im Moment tagtäglich. Und am Wochenende habe ich den dann nochmal rausgeholt. Und wir sind auf ein paar Wiesen gefahren und haben das Kite rausgeholt und sind ein bisschen fliegen gegangen.
Das klingt ja sehr schön. Aber verrat uns doch einfach, wie kam es zu Morris?
Den haben wir bei einem Restaurator vor ein paar Jahren mal entdeckt. Den haben wir jetzt, glaube ich, schon, lass mich nicht lügen, 7, 8 Jahre. Der war damals gerade frisch restauriert und das ist einfach so ein schön anzusehendes Auto. Und der hat das ist so ein absoluter Hingucker irgendwie. Also auch wenn ich jetzt über die Straßen fahre damit, jeder guckt und jeder hat ein süßes Lächeln auf dem Mund, in den Mundwinkeln. Und damals haben wir dann gesagt, das ist doch eigentlich ein super süßes Auto, um quasi dezent ein bisschen Werbung auch drauf zu machen und mehr oder minder tatsächlich auch als Alltagsauto zu benutzen. Also wenn ich hier im Umkreis unterwegs bin, dann benutze ich den sehr häufig, ja.
Das klingt nach ganz schön viel Spaß. Eine ziemlich ernste Sache können dagegen ja im Oldtimer-Bereich Concours d'Elegance sein. Und wenn ich mir das so vorstelle, diese erlauchte Gesellschaft, alles sehr ernst. Und da warst du ja auch schon als Jurorin dabei, also zum Beispiel bei der Villa d'Este oder in Pebble Beach. Okay, ja. Wie kommt man da in die Jury?
Bei mir ist es damals so gewesen, dass ich empfohlen wurde, weil es gab eine neue Kategorie, und zwar die Lady Judges auf Schloss Duc. Also das war mein erster Konkurs damals bei den Masterpieces. Und die haben quasi diese Nische entdeckt oder ja die Problematik, sage ich mal, entdeckt, dass das eine männerdominierte Branche ist, wo selten eine Frau mal als Judge wirklich auftritt, und haben konkret gesagt, dass wir dass den komplettes Panel nur aus Lady Judges macht. Und da wurde ich halt auch angefragt. Und daraufhin habe ich dann die Möglichkeit gehabt, Adolfo Orsi kennenzulernen. So der Maserati-Spezialist, den man in der Oldtimer-Szene bestimmt gut kennt. Und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und war nicht unbegeistert, würde ich mal sagen. Und daraufhin kam er eins zum anderen. Und ich habe Spaß daran gefunden, es ist ein ganz anderes Erlebnis von der Oldtimer-Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch nochmal ein anderes Erlebnis, als Judge dabei zu sein, wie als Zuschauer bei einem Konkurs. Ich war noch nie ein Teilnehmer, ich habe noch nie ein Fahrzeug vorgestellt, aber diese Welt des Konkurs ist dann doch nochmal eine ganz eigene. Und ich habe es sehr spannend empfunden, durchaus. Ja.
Was ist denn das besonders eigene und spezielle an so einem Konkurs? Wie geht man da also ich stelle mir das so vor, als Juror, da kennt man ja diese sehr, sehr ernsthaften älteren Herren mit den Strohhüten auf. Also was ist das Besondere, das Spezielle und wie ernst muss man wirklich gucken?
Also zum Anfang ist es erstmal wichtig, also es gibt verschiedene Konkurs-Richtlinien, sage ich mal. Also es gibt ja einmal diese berühmte ICJAC, die internationale Jury Group. Dann gibt es Richtlinien, also es gibt Konkurse, die judgen oder bewerten nach diesen Richtlinien. Das ist zum Beispiel in Pebble Beach so, wohingegen aber Villa d'Este nicht so handhabt. Das heißt, man hat wirklich als Judge, als Juror, man hat konkrete Guidelines und Richtlinien, wie man das Fahrzeug zu bewerten hat. Und da innerhalb dieser Kategorie ist es dann auch tatsächlich sehr streng. Es ist also manchmal ist es ein Punktesystem, manchmal, also eher quasi, dass man Punkte abzieht und andersrum baut man manchmal Punkte auf. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich am Anfang wirklich umdenken musste, weil, also wir machen ja in unserem Büro, unserem Job als Kfz-Sachverständige und Oldtimer-Spezialistin und Gutachterin mache ich ja genau das. Ich bewerte ja Fahrzeuge, ich gucke mir Fahrzeuge im Detail an und versuche dann quasi den Fahrzeugzustand zu ermitteln, die Originalität zu ermitteln, also vielleicht sogar den Wert und solche Fragen. Und jetzt muss ich aber als Juror ein bisschen anders an die Sache herangehen, weil ich ja konkrete Kategorien habe, die ich quasi abhaken muss oder die ich dann quasi abarbeiten muss vielmehr. Und es war am Anfang tatsächlich eine große Umstellung und auch von meiner Denkweise her, aber es ist trotzdem mehr dran als einfach nur ein hübsches Auto.
Also das finde ich jetzt spannend, da muss ich nochmal nachfragen. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Inwiefern Umstellung deiner Denkweise?
Man hat halt als Juror hat man eine Zeit natürlich der Vorbereitung. Wir kriegen die Fahrzeuge vor dem Konkurs bekannt, wissen, in welcher Kategorie wir sind und haben dann, weiß ich nicht, bis zu 10 Fahrzeuge, je nach Konkurs, auf die wir uns vorbereiten können, rein theoretisch jetzt erstmal. Und dann aber in der eigentlichen Phase, dieser heißen Phase des Judgings, habe ich ja eigentlich nur 10 bis 15 Minuten am Fahrzeug. Das heißt, ich muss mich wirklich in dem Moment ganz konkret auf diesen Fragenkatalog konzentrieren. Und viel kommt es natürlich dann darauf an, also viele Konkurse legen darauf Wert, dass das Fahrzeug in einem Zustand ist, wie zu dem Zeitpunkt der Auslieferung. Also man schaut sich dann originale Fotos an von den Auslieferungen oder von den ersten 10 Jahren und schaut, wie korrekt ist das Fahrzeug heute in dem heutigen Zustand oder halt auch in dem restaurierten Zustand. Und das ist ein bisschen... Also da kommt es teilweise dann auf die Schrauben an, ob der richtige Schraubkopf dann verwendet wurde oder die richtige Benzinleitung. Es kommt dann tatsächlich auch auf viele Details an, aber worauf, also dieses Zeit haben und sich mit dem Auto wirklich tief in die Materie reindenken. Und wir benutzen ja auch ganz gerne so naturwissenschaftliche Methodiken sonst, wo wir quasi nochmal mehr reingehen ins Auto. Da besteht natürlich die Zeit nicht und ist auch gar nicht die Fragestellung. Also muss ich da so ein bisschen anders dran gehen, sage ich mal.
Du sagtest ja jetzt eben, 10 bis 15 Minuten hast du bei so einem Konkurs für ein Auto. Du bereitest dich natürlich vor, soweit es geht. Wie viel Zeit nimmst du dir für eine Begutachtung jetzt im Job, für ein Gutachten, für einen Oldtimer?
Kommt ganz auf die Fragestellung an, aber also... Im Regelfall, im Durchschnitt, schaffe ich sowas nie unter 1-2 Stunden. Und dann habe ich nur so eine Basis, sage ich mal, geschaffen. Wenn wir jetzt wirklich in die höheren Kategorien gehen, die ja normalerweise, also Fahrzeuge, die auf einem Konkurs ausgestellt sind, die sind ja oft dann schon auf ihre Art und Weise besondere Fahrzeuge, werde ich immer mehr Zeit benötigen, auch zur Vorbereitung, zur Nachbereitung, viele Analysen, die dann auch ausstehen. Also es gibt auch Fahrzeuge, zum Beispiel jetzt am Wochenende steht wieder was an, da werde ich einen Tag mit beschäftigt sein. Nur vor Ort, also ohne Vorbereitung, ohne Nachbereitung, nur diese reine Untersuchung vor Ort. Dann sind so 15 Minuten nicht so viel.
Verstehe, da ist man dann wahrscheinlich gerade erst mal ums Auto rumgegangen.
Es ist ein Sprint tatsächlich. Also es ist auch so, dass die meisten Jurorgruppen, in denen ich jetzt war, also man hat ja Kollegen, die gleiche Kategorie dann bewerten und lass das 2-3 weitere Kollegen sein, mit denen spricht man sich normalerweise auch ab. Also man sagt, der eine konzentriert sich auf die Elektrik, der andere konzentriert sich auf die Karosserie. Also meistens so das eigene Spezialgebiet, sage ich mal. Sowohl in der Vorbereitung als auch dann am Fahrzeug selber, weil man hat sonst, es ist von der Realität fernab, dass man sonst die Chance hat, innerhalb von 10 bis 15 Minuten das Fahrzeug auch in dem Detail, was ja auch dem Fahrzeug gerecht wird, sich das anzugucken.
Hast du denn bei den Jury-Gelegenheiten ein festes Fachgebiet?
Ja und nein. Also ich habe bis jetzt immer quasi den Fokus darauf gelegt, auf diese Originalität von den Fahrzeugen, insofern das zur Fragestellung gehörte. Ich habe bis jetzt aber auch, also ich habe verschiedene Kategorien gedacht. Also es war bis jetzt nicht so, dass ich mich jetzt auf Mercedes Vorkrieg konzentriert habe, sondern also ich habe bis jetzt tatsächlich Nachkrieg gemacht und da ein bisschen überall mal mit rumschnuppern dürfen. Genau, kann man mehr so sagen tatsächlich. Weil, also es ist uns auch, es ist, man muss versuchen als Judge oder als Juror die ganze Zeit diese Diskrepanz zwischen, man hat diesen Zeitdruck und man muss seiner Aufgabe als Juror gerecht werden und andererseits aber auch logischerweise dem Fahrzeug und der die Liebe, die da reingegangen ist und die Arbeit und Zeit, die da reingegangen ist oder halt auch das Geld reingeflossen ist, dass man das auch entsprechend bewertet trotzdem und dem genug tut. Also.
Oldtimer haben ja viel mit Emotionen zu tun. Du hast gerade das Begriff Liebe auch gebraucht zum Auto. Muss man oder kann man das als Juror ausblenden, die Emotionen?
In dem Moment, wo ich da stehe und meine Tätigkeit ausführe am Auto, sicherlich, weil ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und da kann ich jetzt nicht emotional darauf eingehen, dass ich jetzt sage, oh, daran erinnere ich mich, weil mein Opa den gefahren ist oder so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in dem Gespräch mit dem Fahrzeugbesitzer, was ja auch stattfindet, ist es umso schöner, also man ist natürlich trotzdem, wenn man da jetzt hört, dass das Zweitbesitz alles immer in der Familie gewesen, gerade selber wieder aufgebaut und restauriert und mit Liebe, natürlich geht einem da das Herz auf. Also ich glaube, die Emotionen kann keiner ganz rausstreichen und wird auch nicht verlangt. Genauso nicht später, also sobald man das Fahrzeug besichtigt hat, geht es ja danach in die quasi Diskussion und Verhandlungen, wie das Fahrzeug bewertet wird. Und auch da kommt es manchmal zu sehr hitzigen Diskussionen im positivsten Sinne tatsächlich, weil der ein oder andere das so verbindet oder auch, weil vielleicht man persönlich mehr Wert auf die ein oder andere Kategorie legt. Und da sieht man einfach, da merkt man oft, wo der einzelne Juror auch herkommt und wo die Fahrzeughistorie, jetzt die spezifische Fahrzeughistorie, wie wertvoll die quasi für den einen, für das Individuum dann ist. Und aber genau das macht es uns ja aus. Also warum machen wir so eine Tätigkeit als Juror? Genau deswegen. Also um doch natürlich am Ende des Tages die Emotionalität voll und ganz mitzuerleben.
Wenn du jetzt mal an deine Einsätze zurückdenkst bei den Concours d'Elegance, wo du warst als Juror, ist dir da ein Auto ganz besonders in Erinnerung geblieben? Also du hast dich ja sehr intensiv mit den Fahrzeugen dann beschäftigt im Vorfeld. Du hast mit den Besitzern vor Ort gesprochen. Was ist da so in Erinnerung geblieben bei dir?
Ein einzelnes kann ich tatsächlich so nicht sagen. Nicht, weil das nicht ein einzelnes wert ist, herauszustechen, sondern weil es einfach jede einzelne Story mich bisher wirklich fasziniert hat. Es gab zwei Fahrzeuge, wo ich weniger Spaß dran hatte, weil man einfach gemerkt hat, dass da tatsächlich mehr der finanzielle Background oder das finanzielle Interesse daran ist. Aber bei den anderen Fahrzeugen, die ich bisher bewerten durfte, muss ich sagen, habe ich mich sehr glücklich geschätzt, weil es jedes Mal super spannende, sehr emotionale Geschichten waren und sowohl die Fahrzeughistorie als solches, als aber auch dann die Verbindung mit dem Fahrzeugbesitzer, also die Geschichte, die er zu dem Fahrzeug dann erleben konnte. Es ist auch super faszinierend zu hören, wie akribisch die Fahrzeughalter da teilweise vorgehen, also durch welche emotionale und auch ja in Detailarbeit die eigentlich am Ende des Tages durchgehen, dass die wirklich Fotografien und Zeitungsartikel und alte Schriftstücke, die es zu diesem Fahrzeug gibt, raussuchen und dann aber genauso auch schauen, dass sie die richtigen Schraubenköpfe zu dem richtigen Zeitpunkt haben und diese Liebe zum Detail, wenn die dann quasi auch wirklich verbal dann rübergebracht wird von dem Fahrzeughalter, dann geht einem einfach das Herz auf. Und da habe ich das Glück gehabt, tatsächlich oftmals erleben zu dürfen.
Ist das etwas, das tatsächlich auch bei der Bewertung eine Rolle spielt, oder muss man das dann eher ein bisschen beiseite räumen und rein nach den Fakten entscheiden?
Das kommt wieder auf die Richtlinien von dem Konkurs an, tatsächlich. Also ja. Es gibt immer, also es kommt ganz auf die Richtlinie an.
Man hört da natürlich, also ich höre da jetzt einfach auch schon eine gewisse Begeisterung dafür das Thema raus. Du bist ja auch recht zielstrebig diesen Weg gegangen, hast bei guten Adressen, über die wir auch gleich noch sprechen werden, deine Ausbildung gemacht oder während deines Studiums dort auch Zeit verbracht und einiges sicherlich gelernt. Zum Beispiel Porsche Krämer warst du, du warst bei Hans Kleisel, du warst bei Peter Bazille, du warst bei McLaren in England. War das alles Zufall, vorgezeichnet, geplant oder wie ist das alles zusammengekommen?
Nee, also geplant sicherlich nicht. Also ich bin eine sehr zielstrebige Person durchaus und durch meinen Vater halt natürlich sehr früh geprägt worden. Und ich habe immer selber entsprechend auch ja, die Ziele, also ich habe mir immer Ziele gesetzt und die auch verfolgt. Und aber es war nie 100% geplant, wie es jetzt gekommen ist. Und ich bin sehr froh, dass es nicht so vorher geplant war, weil es tatsächlich... Ich glaube, man kann einige Sachen in seinem Leben planen, man muss aber nicht alles durchplanen. Ich hatte das große Glück, in der Schulzeit schon früh mich immer nicht nur auf die Schule rein theoretisch zu konzentrieren, sondern genauso halt auch immer den Spaß an der Praxis zu haben und zu sagen, ich möchte gerne austesten, woran meine Interessen sind und wo ich gut drinne bin. Und habe immer früh mit Praktika nebenher angefangen und irgendwann hat es mich zu DP Motorsport tatsächlich getrieben. Die sitzen bei uns hier um die Ecke. Das ist eigentlich so der Partner von Krämer Racing damals in den 80er Jahren, wo die so erfolgreich waren, gewesen. Und bis heute bauen die Leichtsport, also die bauen Porsche auf Leichtumbauten um und auch Eigenkreationen. Und damals habe ich dann da in der CFK und GFK Abteilung dann wirklich Leichtbau lieben und hassen gelernt.
Warum lieben, warum hassen?
Lieben, weil es total faszinierend ist, deine eigene Motorhaube, die auf einmal irgendwie ein Drittel liegt, zu bauen und wirklich mit Positiv-Negativ-Form und nachher dann zu laminieren und volles Programm. Und und dann auch am Fahrzeug, die haben ja nicht nur, die bauen nicht nur die Teile, sondern die bauen auch die Fahrzeuge um. Und es ist halt schön, dann nachher das Fahrzeug dann auch so auf der Straße zu sehen. Und ich habe immer davon geträumt, mal so ein 964 mir dann umzubauen oder so. Aber hassen tatsächlich, weil ich irgendwann eine relativ starke Allergie gegen die, gegen das ganze Laminieren eigentlich entwickelt habe. Also gegen die Harze, die da verwendet wurden. Und da gab es wirklich, ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Monate gebraucht, bis mein Körper sich wieder toxisch davon befreit hat. Es war eine sehr spannende Zeit. Also damals hat der Patrick Zimmermann, das ist ja der Junior, hat mich dann auch irgendwie nur noch Streuselkuchen nachher genannt, weil ich so eine extrem allergische Reaktion hatte am ganzen Körper. Ja, das ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Und auf deren Sommerfest jedenfalls, war ich quasi gerade dann fertig oder in dieser Auslaufzone, habe ich dann die Jungs von Krämer Racing kennengelernt und war natürlich sofort begeistert, weil vom Ecki, vom Eckert Zimmermann habe ich halt immer die ganzen Geschichten von damals kennengelernt, wo der den K3 und K2 entwickelt hatte und kannte die ganzen alten Stories noch mit den hier, wo die ihre Aerodynamik damit getestet haben, indem die Bindfäden ans Fahrzeug gebunden haben.
Ja.
Also all diese Fotos und Geschichten kenne ich kannte ich zu dem Zeitpunkt halt gerade frisch, hat er mir das erzählt. Er hat ja auch zu dem Zeitpunkt gerade den K4 gebaut, wieder bei DP Motorsport wieder neu aufgebaut. Habe halt viel davon mitbekommen, also entsprechend groß war die Begeisterung, dann endlich diese besagten Krämer Leute kennenzulernen. Also es waren leider nicht mehr die Brüder zu dem Zeitpunkt, es war schon der Ewald Barnach. Trotzdem ein sehr, sehr tolles Team. Und dann habe ich quasi mich mehr oder minder gesagt, so, ihr müsst mich jetzt an die Randstrecke geben, habe auch gar keine Wahl gelassen. Und der Ecki hat dann noch ein gutes Wort eingelegt und der Patrick auch. Und dann habe ich da eine Zeit lang auch noch mitgemacht. Das war echt, war eine coole Zeit auf jeden Fall.
Ja, da hast du wahrscheinlich keine Motorhauben laminieren müssen.
Nee, da war es dann mehr so... Ja, da war es tatsächlich eher an der Rennstrecke, beziehungsweise natürlich auch in der Werkstatt unter der Woche. Da ging es dann mehr so in die Richtung Fahrerdaten auswerten und in der Fahrzeugvorbereitung, die Fahrzeuge aufs Rennen vorzubereiten und so Geschichten. Also wirklich eigentlich reiner Rennsport, wieder eine ganz andere Kategorie, aber genauso auf ihre Art und Weise halt total spannend.
Ist Rennsport etwas, das sich fasziniert oder war das jetzt Zufall, dass da praktisch das eine zum anderen kam?
Nee, voll und ganz. Also für mich war, also ich bin als Kind aufgewachsen, wir haben Formel 1, jeden Sonntag haben wir uns zusammen getroffen und haben Formel 1 alle zusammen getroffen, geguckt. Mein Vater hat uns damals oft mit an die Rennstrecke genommen. Ich weiß noch, wie damals am Nürburgring noch Formel 1 lief. Also nicht lief, sondern haben halt, haben wir zugeschaut, also die da noch fuhren. Das war, ja, also Rennsport hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich finde auch die Renn- und Sportwagen aus den 50er Jahren mit die faszinierendsten Fahrzeuge, die je entwickelt und gebaut wurden, und hat mich persönlich immer, also auch so von den Fachliteratur her, fand ich es immer super spannend. Ich finde es unglaublich toll, diese Geschichten zu hören von den Fahrern damals. Es waren einfach, also was für mutige Jungs, sag ich mal, ne? Also auf 200 Liter Tank zu sitzen und dann immer noch Vollgas durch die Kurven zu fahren. Ja, und der moderne Motorsport, also für mich war es tatsächlich im modernen Bereich immer, ich meine, das ist auch da immer noch diese alles austesten, alles ans Limit bringen. Und aus dem Ingenieuraspekt, aus dem technischen Aspekt ist es damals so geboren. Also die Teststrecke war die Rennstrecke, und heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber diese Supersportwagen und modernen Technologien, deswegen auch McLaren, werden halt oft dann da nochmal auf eine andere Art und Weise halt umgesetzt. Und ja, die Faszination ist schon immer da gewesen und ist auch nach wie vor auf jeden Fall da.
Motorsport oder Rennsport, das ist eigentlich egal, im Autobereich oder auch bei den Motorrädern, ist ja immer noch eine ziemliche Männerdomäne. Und zum Glück gibt es zwar immer mehr Frauen im Motorsport, das ist sicherlich auch gut so, aber wie ist das für dich? Wie konntest du dich da durchsetzen?
Ja, also spannend. klar, also wenn man mit den Jungs in der Werkstatt ist oder dann auch an der Rennstrecke, ist es natürlich immer erstmal irgendwie, ist die Hürde, dass man sich am Anfang einmal beweisen muss, irgendwie immer noch mal ein Stück höher. Aber wenn es dann einmal ist, wenn man sich einmal bewiesen hat und die akzeptieren, dass man jetzt nicht da ist, um sich quasi die Fingernägel zu lackieren, sondern schon auch irgendwie Spaß dran hat und genauso von der Emotionalität getrieben ist und vielleicht auch irgendwie mal einen Schraubenzieher in die Hand nehmen kann, dann ist da die Akzeptanz dann doch auch irgendwann auf jeden Fall gegeben. Und dann ist man halt genauso als Kollege da wie ein Ernst oder ein Peter. Es ist tatsächlich so, das ist für mich im Oldtimer-Bereich fast, also für mich ist der Oldtimer-Bereich noch mal mehr Nische als Motorsport. Also da ist es teilweise dann noch mal extremer jetzt gewesen, dass man diesen Faktor Frau vielleicht auch auf eine negative Art und Weise erfahren hat, beziehungsweise einfach, ich sehe es gar nicht so unbedingt negativ, sondern eigentlich als Challenge am Ende des Tages. Und ja, also die ist tatsächlich, also es wäre Quatsch, das zu verschleiern. Es ist da. Also die Frauenquote ist natürlich sehr gering in der Oldtimer-Welt oder auch dann in der Automobilwelt und im Oldtimer-Bereich ganz besonders. Aber wir wissen alle, worauf wir uns einlassen als Frau. Und es ist umso besser, wenn wir da auch offen dann so mit kommunizieren. Und es tut sich was, es ist was im Wandel. Und ich glaube, dass wenn man gewisse Fachkompetenz aufweisen kann und auch die quasi rüberbringt auf eine Art und Weise, wo der Gegenüber dann gut mit umgehen kann, dann stößt man auch auf viel positives Feedback. Also es ist nicht immer nur negativ.
Wie reagieren denn zum Beispiel gerade die Besitzer älterer, sicherlich auch sehr wertvoller Oldtimer bei Concours d'Elegance auf eine weibliche Jurin?
Also da muss ich sagen, da habe ich definitiv keine negative Erfahrung gemacht. Also ich glaube, dass die letzten Jahre sehr viel passiert ist da im kommunikativen Bereich, dass einfach die Konkurse und also... Ist irgendwie falsch ausgesprochen.
Die Konkurse, genau.
Das hört sich irgendwie katastrophal an.
Die Konkurse.
Ja, also, ja, Konkurs de Laurence. Also, die ganzen, meistens sind es ja dann die Chief Judges, die leiten das ja immer mehr ein, dass sie sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir was verändern, wir müssen jünger werden und wir müssen auch, Frauen mehr integrieren, weil es geht ja bei der beim Concours de Logance auch um die Eleganz, und eigentlich ist es ja ursprünglich, kommt es daher, dass man den Karosseriebauer der damaligen Zeit quasi da entsprechend präsentieren wollte und auch also belohnen ist ja vielleicht das falsche Wort, aber präsentieren wollte und ehren wollte, und die Ästhetik eines Fahrzeugs kann eine Frau genauso beurteilen wie ein Mann. Und das ohne jetzt eine technischen expliziten Expertise jetzt auf dem Fahrzeug. Und das ist, glaube ich, früh genug jetzt aber es ist vor einigen Jahren erkannt worden und auch so kommuniziert worden. Und dahingehend ist es von den Fahrzeugbesitzern und den jeweiligen Teilnehmern stößt es auf sehr große Akzeptanz. Es ist teilweise im Judging-Bereich, also die eigentlichen Juroren untereinander, da stößt es fast eher auf mehr Widerstand als auch bei den Teilnehmern. Einfach, weil es ist natürlich auch eine enorme Ehre, dabei zu sein als Juror. Viele Juroren arbeiten ihr Leben lang darauf hin, im Sinne von, dass die quasi ihre Expertise so ausarbeiten und versuchen dann als Juror irgendwann an einem Konkurs mit teilzunehmen. Und klar, dann komme ich irgendwie jetzt daher und bin sehr jung und bin noch eine Frau, also bedecke da irgendwie zwei Nischen und nehme womöglich einem den Platz weg, beziehungsweise gar nicht weg, sondern es wurde immer erweitert. Aber das besteht natürlich dann manchmal auch eine gewisse Angst, würde ich jetzt nicht sagen, aber da ist nicht immer die hundertprozentige Akzeptanz da.
Wie begegnest du dem?
Ach, ich also zum einen, also in der Welt des Judgings und der Concours de Logos ist eine extreme Etikette gefragt und irgendwie auch, also man weiß, es gibt ein extremes Regularium und man hält sich halt daran, und wenn man da innerhalb dieser Regeln quasi mitspielt, hat man schon, denke ich mal, gut gespielt. Und wenn ich jetzt dann quasi noch, also ich bin einfach jemand, der jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällt, und ich bin auch nicht jemand, der einen Raum betritt und sagt, ich weiß alles, weil am Ende des Tages, ich weiß nichts, und ich freue mich, dazu zu lernen, und genauso entgegne ich dem auch und bringe meinen Kollegen dann eigentlich immer nur entgegen, dass ich hier bin, um zu lernen. Und das ist, ich freue mich jedes Mal, weil die wissen sicherlich mehr, also die haben mehr Erfahrung, die wissen sicherlich mehr, und ich freue mich, wenn ich von denen dazulernen darf. Und das ist eigentlich auch das, warum ich es mache. Also ich mache es, weil einmal die Geschichte der Fahrzeuge und diese unglaublich tollen Fahrzeuge zu sehen und näher kennenlernen zu dürfen, die Geschichten der Fahrzeughalter zu erleben, aber auch um dieses Dazulernen, weil wir haben da wirklich, da sind wirklich viele Experten, die da sitzen, die im Fachgebiet sich 100% auskennen, und entsprechend habe ich die Möglichkeit, dann mit denen zusammen ein Fahrzeug zu untersuchen und da wirklich reinstes Fachwissen zu lernen. Also es ist und da bin ich jetzt noch nicht auf was Negatives gestoßen mit der Herangehensweise.
Du bist ja eine recht junge Frau, das hast du gerade schon gesagt in deiner Antwort. Ist das Thema Alter auch eine Frage? Ist das auch ein Bereich, wo du dich durchsetzen musst? Mir ist das selbst begegnet. So diese Haltung, naja, was wollen die jungen Leute uns schon über alte Autos erzählen? Die haben doch eh keine Ahnung. Wie begegnest du diesem Vorurteil?
Ja, absolut. Also wie gesagt, da ist das Gleiche wieder. Also man hat am Anfang eine Schwelle, die muss man quasi genug Überzeugung leisten, und bei dem einen oder anderen mit Fachwissen punkten, und dann kann man da eigentlich am Ende des Tages, also man kann nie jeden von sich überzeugen, aber das ist auch nicht notwendig. Also es ist auch okay, dass jemand sagt, nee, mit der kann ich jetzt nicht so, oder weiß ich jetzt nicht, was sie da redet. Aber das ist, glaube ich, für jeden, in absolut jeder Branche gilt das. Und ich denke tatsächlich, dass wenn man relativ offen auf die Leute zugeht und auch denen den Raum für deren Meinung trotzdem lässt, gibt es trotzdem die Chance, dass man auch gemeinsam zusammen das Thema Oldtimer angehen kann. Also am Ende des Tages ist das ja das Schöne. Also wir sind hier im Bereich Oldtimer oder Automobil, und das ist ja das, was uns verknüpft. Also unabhängig davon, ob das jetzt mein Beruf ist oder ob das mein Hobby ist oder ob ich eigentlich das Fahrzeug von meinem Opa geerbt habe oder sonst was. Aber irgendwo ist eine Emotionalität damit verbunden, und die teilen wir alle miteinander. Also haben wir ja schon mal eine Basis.
Du bist ja mit Oldtimern aufgewachsen, fährst auch selber einen Morris Minor, der deutlich älter ist als du. Sind Oldtimer für dich auch Alltagsfahrzeuge?
Absolut, ja. Also jeder, der sagt, dass ein Ultraman für ein Alltagsfahrzeug gilt, dann versuche ich, den vom Gegenteil zu überzeugen. Nicht, weil ich jetzt da sage, den ganzen Tag, also es muss 24/7, 356 Tage des Jahres müssen jetzt Ultraman bewegt werden, gar nicht deswegen, sondern weil, also ich bewege auch nicht jeden Tag immer einen Ultraman, aber ich benutze Ultraman tatsächlich sehr viel als Alltagsfahrzeuge und ich bin der absoluten Überzeugung, dass wenn man seinen Ultraman pflegt und entsprechenden Service quasi immer wieder gibt oder auch restauriert, wenn es notwendig ist, dann kann man das Fahrzeug absolut als Alltagsfahrzeug benutzen. Man muss sich halt darauf einstellen, dass man in einem Fahrzeug sitzt, was womöglich aus den 50ern, aus den 60ern, aus den 70ern ist. Also ja, natürlich ist das Potenzial, dass man damit aus irgendeinem Grund liegen bleibt oder dass man eine Komplikation mehr hat als ein Fahrzeug aus dem heutigen Jahr. Ist höher, keine Frage. Aber das ist im Umkehrschluss eigentlich auch der Charme. Also ich lasse mich ja, also ich fahre Auto, ich lasse mich in dem Moment auf den Morris ein und ich freue mich, also ich weiß nicht, wenn ich die Morris-Schlüssel greife und dahin laufe, dann bin ich wirklich tatsächlich einfach schon von Glück befüllt. Dann bin ich noch nicht in das Auto eingestiegen.
Wie viele Kilometer fährst du im Jahr mit dem Morris?
Ach, ich habe den Morris letztes Jahr gar nicht bewegt. Ich habe den jetzt dieses Jahr wieder rausgeholt, habe wieder total viel Spaß dran bekommen. Habe Anfang des Jahres das ganze Holz abgeschliffen mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen. Haben wir den im ersten Lockdown so ein bisschen wieder aufgehübscht. Weil klar, natürlich, also ein Oldtimer ist Arbeit, also das muss man auch machen. Und habe den dann im Zuge dessen wieder total ins Auge gefasst und wieder lieben und fahren gelernt. Letztes Jahr bin ich mehr tatsächlich meine Elise gefahren davor. Und welchen ich immer fahre, ist mein 190er. Dem Benz, mein Oma-Auto.
Also ein W201. Oder?
Ja, Entschuldigung, ja. Genau. Mhm. Ja. Der ist halt, also das ist echt das Oma-Auto schlechthin, aber total geil. Und mit dem bin ich tatsächlich, also Kilometerleistung mit dem gefahren, der hat schon weit über 500.000 Kilometer geknackt und ich habe den bei 52.000 gekauft. Mit Morris weiß ich, kann ich nicht sagen. Ich fahre die Fahrzeuge sehr viel. Was ich jetzt nicht machen würde, ich würde mich jetzt nicht in Morris setzen und nach München fahren. Also dann muss ich sagen, das wäre jetzt auch ein bisschen fernab von der Realität. Einfach auch, weil es dann auch in der Zeit, also wenn man daraus jetzt einen Roadtrip macht und sich die Zeit nimmt, klar bin ich sofort dabei, aber jetzt um quasi dann daraus diesen Alltagsfahrzeug zu machen, also man muss es ja auch nicht verkrampfen, ne? Aber ja, so alles hier im Umkreis und ab zu den Kunden, also immer tausendmal lieber wie in einem modernen Auto. Also seit Anfang des Jahres haben wir so einen VW T-Roc, damit wir unser Equipment vernünftig verstauen können, weil wir haben ja extrem viel Equipment, also ja allein das Spektroskop, was wir haben, was wir mitnehmen zu den Fahrzeugen, das ist schon, der Kofferraum ist voll. Da haben wir noch nichts anderes damit drin. Entsprechend haben wir uns diesen VW T-Roc gekauft. Und ich muss sagen, Auto ist super klasse für die längeren Strecken und für genau das, diesen Nutzen, aber also das unemotionalste Auto, was ich seit eh und je gefahren bin. Also da sitzt du halt drin und du lässt dich halt fahren. Du fährst nicht Auto, du lässt dich halt fahren. Es ist praktisch, aber es ist für mich nicht Autofahren in dem Sinne.
Was war denn dein erstes Auto nach dem Führerschein?
Ja, mein Oma-Auto, ist doch klar.
Der 190er.
Nee, also ja, ist tatsächlich so. Ich habe ihn zurückgekauft. Es war so, dass ich immer davon geträumt habe, einen alten Mini. Mein allererstes Auto soll ein alter Mini sein. Aber wie das so ist als Schülerin, und ich bin immer sehr viel schon reisen gewesen damals und wie gesagt Motorsport ja auch, und dann musste ich den Führerschein selber finanzieren und mein erstes Auto selber finanzieren, und da war irgendwann das Geld ein bisschen knapp. Und dann bin ich auf dieses das ist eigentlich ein Opa-Auto, aber habe ich von einer Witwe gekauft, die ist der Mann verstorben zu dem Zeitpunkt, und er hat es tatsächlich damals mit Zahnbürste gepflegt. Also das Auto hat noch nie neu gerochen. Es war irre, in was für ein Zustand es war. Und das, also ich muss sagen, ich war am Anfang von dem Auto als solches gar nicht so begeistert, aber von dieser, in welchem Zustand das Fahrzeug war, war ich so unglaublich von angetan. Und mein Papa meinte, hey, ist doch eigentlich ein ganz cooles Auto, das muss, braucht die noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, bis ich das irgendwann als cool angesehen habe. Aber es war dann mein erstes Auto. Ich war total glücklich. Es fährt sich sensationell. Also es ist wirklich, die Einfahrt hier in unser Dorf, wo unser Büro ist, ist tatsächlich vom Straßenbelag her sehr schlecht. in dem Auto merkst du es nicht. Ne? Also das ist, als ob du irgendwie im Schaukelstuhl im Wohnzimmer sitzt. Also das ist, merkt man gar nichts. Das ist Federung, das ist sensationell. Und allein die Federung von den Sitzen. Also, ja, aber das war, mein zweites Auto war dann leer. Ich habe dann den verkauft, um mir den Mini zu kaufen. Und ich war dann auch sehr viel glücklicher natürlich noch. Aber den Benz habe ich tatsächlich trotzdem vermisst und wir haben ihn zurückgekauft. Also, weil, also es war irre. Wir haben den alle irgendwie vermisst. Und seitdem, das ist so unser Auto. Also jeder in der Familie liebt den und schätzt den. Und auch jeder Externe tatsächlich, weil es einfach so das Auto ist. Den kannst du wirklich als Oldtimer, als Alltagsauto überall hinfahren. Auch lange Strecken. Der ist auch unkaputtbar. Also der ist wirklich, das ist phänomenal, dieses Auto.
Du hattest ja eben auch schon ein bisschen erzählt, du arbeitest im Betrieb in der Firma deines Vaters. Ist das eher ein Vorteil oder eher eine Last? Du hattest ja auch erzählt, es hat dich natürlich geprägt, der Umgang mit der Technik, die Praxis, die du neben der Schule hattest. Ja, ist das etwas, wo du zwischendurch auch mal raus wolltest? Oder machst du das einfach sehr gerne?
Also ich glaube, dass jeder, der in ein Familienunternehmen einsteigt, sicherlich auch Phasen hat, wo man sich sagt, war das jetzt so der richtige Schritt? Weil es ist, also es wäre gelogen zu sagen, es ist immer alles super Sonnenschein und alles tutti. Weil man ist natürlich familiär zusammen, also man ist ja Familie und Arbeit. Also es ist ja, kommen ja viele selten aufeinander. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es, also die Tage, es kommt sehr selten vor, dass ich sage, war das der richtige Schritt? Das glaube ich, habe ich, glaube ich, einmal in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier bin, mich mal gefragt. Und auch das sehr schnell ist der Gedanken auch wieder verflogen, weil ich mich tatsächlich sehr, sehr glücklich schätze, in dieser Situation sein zu dürfen. Also mit meinem Vater zusammen so viel Zeit zu verbringen und von ihm das Wissen so aufsaugen zu dürfen und auch auf die Art und Weise in diese Oldtimer-Szene und in diese ganze, also es ist ja nicht nur die Oldtimer-Szene, sondern in diese Welt der Automobiltechnik eintauchen zu dürfen. Und allein, wir haben vor 3-4 Tagen für unseren Werkstudenten haben wir alte Gutachten rausgesucht, die mein Vater Ende der 90er, Anfang der, ja, also so 2000 bis 2005 oder so gemacht hat. Was er damals schon an Technologie angewandt hat und was er für Fahrzeuge begutachten durfte, den 328mm. Ich meine, das ist eine der schönsten Formen überhaupt. Und das ist so toll, das weiterleben zu dürfen oder mit ihm zusammen tatsächlich so von ihm da geprägt zu werden und das Wissen auf weiter auszubauen tatsächlich auch. Dass ich sage, das ist Ich schätze mich sehr, sehr glücklich, das machen zu dürfen, tatsächlich.
Ich hatte in der Vorbereitung an Gutachten von euch gelesen. Da ging es um einen verunfallten Bugatti Veyron.
Ja.
Und ich muss zugeben, also ich habe noch nicht so viele Gutachten gelesen. Ich war trotzdem äußerst beeindruckt, obwohl es sehr, sehr trocken und nüchtern natürlich aufgeschrieben ist und aufgeschrieben sein muss, weil es eine äußerst spannende Lektüre ist, weil wirklich detailliert drin stand, was denn alles kaputt ist. Und letzten Endes Auslöser war, das Auto war gegen einen Stein gerutscht und das Ergebnis, das Auto hatte das war ein Totalschaden. Das war ein Schaden von ungefähr 1 Million, muss man sich jetzt mal.
Ja.
Ich erzähle es jetzt nur ganz kurz. Wie geht man bei so einer Begutachtung vor?
Also das ist jetzt ein Schadengutachten. Das ist nochmal es ist in dem Fall quasi nochmal wirklich eine andere Vorgehensweise wie jetzt im Wertgutachten oder im technischen Untersuchungsbereich. Also bei einem Schadengutachten fange ich an, mir das Fahrzeug quasi erstmal von, nochmal anders, Entschuldigung. Natürlich versuche ich erstmal rauszufinden, was passiert ist. Also das Erste, was ich frage, was ist passiert? Bei dem Schaden, den du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, klar, also da ist, hat man schon entsprechende Recherche vorher gemacht, da weiß man mittlerweile dann schon, was vermutlich passiert ist. Und ein Stück weit gehört natürlich auch die Unfallrekonstruktion dazu. Also man muss sicherlich auch das ein oder andere Mal dann quasi das wirklich nachkalkulieren und nachrechnen, wie das hätte jetzt zustande kommen können, weil es vielleicht nicht immer ganz so klar ist. Also gucke ich mir das Fahrzeug wirklich an und schaue, wo welcher Schaden ist. Und wenn ich jetzt einen Frontalaufprall habe, dann muss ich natürlich anfangen, da mir entsprechend die Bauteile auch, also das Fahrzeug zu zerlegen und immer weiter reinzugehen. Also ich gehe von außen, von weit weg immer mehr ins Detail. Das Spannende bei so einem, bei einer Schadenkalkulation, sowohl bei einem Bugatti Veyron, also bei so einem absoluten Sonderfahrzeug, wie auch bei einem Oldtimer, ist im Vergleich jetzt zu einem VW Golf oder zu einem Alltagsfahrzeug, dass ich im Zweifelsfall nicht einfach jetzt irgendwo zum Händler gehen kann, die Ersatzteile liegen schon auf Lager und zack, alles easy, sondern die müssen explizit dafür gebaut werden oder wiederhergestellt, gedengelt quasi werden, jetzt im Oldtimer-Bereich oder also ein ganz anderer Aufwand. Also in dem Moment, also ich fange an, den Schaden zu erfassen. Ich habe eine Idee, in welche Richtung es geht und welche Aggregate vielleicht auch betroffen sind, welche Karosserieteile, welche strukturellen Teile im Rahmen. Und muss dann aber halt schauen, wie kann ich das überhaupt wieder instand setzen? Und kann ich es überhaupt wieder instand setzen? Und da gehört dann halt wirklich dieser technische Aspekt dann rein, dass man sagt, okay, gibt es die Chance, so ein Teil zu kaufen? Also kann ich jetzt den Kotflügel einfach neu kaufen oder muss ich mir den bauen? Oder wie gehe ich vor? Kann ich den vielleicht instand setzen? Muss der vielleicht gar nicht ausgetauscht werden? Ist vielleicht teilweise auch manchmal einfach die günstigere Variante oder im Oldtimer-Bereich zum Beispiel, wenn es noch der erste Kotflügel ist, dann werde ich im Teufel tun versuchen, den auszutauschen. Dann würde man immer mehr Aufwand machen und sagen, man versucht, den instand zu setzen, das Blech, anstatt einfach auszutauschen. Das sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen, aber immer sehr spannend. Also ich weiß, in dem Fall von dem Bugatti Veyron ging es zum Beispiel tatsächlich auch um die Reifen und um die Felgen. Also da muss man sich dann quasi mit dem ganzen Thema, aus welchem Material ist der Reifen produziert, passt das? Könnte da vielleicht ein Herstellerfehler gewesen sein? Also was jetzt rede ich wieder nicht mehr von dem Fall, also jetzt bitte nicht darauf beziehen, aber man muss ja auch nachvollziehen, wo der Schaden herkommt. Es muss ja immer nicht nur ein Aufprall sein von einem anderen Fahrzeug, sondern es kann ja auch sein, dass vielleicht irgendwo Materialversagen ist oder vielleicht eine falsche Zusammensetzung vom Hersteller da eingebaut wurde oder. Und so Fragen, da wird es dann halt wirklich spannend, weil man kann sich dann sehr tief in die Materie reindenken oder muss es halt und das einfach wirklich recherchieren und wirklich dahinterher steigen und mit den Leuten Kontakt aufnehmen, mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und im Zweifelsfall Tests fahren.
Ein Thema, mit dem ihr ja zu tun habt, sind gerade im Oldtimer-Bereich ja auch Fälschungen und Originale, das Thema Patina, Verschleiß. Das gegeneinander abzugrenzen, ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Wie unterscheidet ihr das voneinander?
Ja, also es ist immer wieder spannend, wie man es macht. Also per Definition, es gibt ja offiziell keine direkte Definition, was jetzt Patina, was Verschleiß ist. Die Charta of Turin hat es mittlerweile verfasst und die haben da auch eine Definition zu geschrieben. Allerdings ist ja das genauso eine subjektive Meinung, wie wenn ich jetzt hier eine Definition hinlege. Es ist natürlich so, dass ich jetzt, wenn bei einer Untersuchung, für mich ist das Wichtigste, dass natürlich die Funktionalität gegeben ist. Also wenn ich jetzt eine Achse schon komplett verschlissen habe, dann hat das nichts mehr mit Patina zu tun, sondern dann ist es einfach nur verbraucht. Also dann müssen wir da nicht drüber reden, ob das jetzt schön ist, dass da gerade an dem Gummi Risse sind oder nicht. Davon mal abgesehen, dass Patina auch nicht immer unbedingt mit Ästhetik zu tun haben muss. Aber wenn jetzt zum Beispiel im Lack- und Karosseriebereich, wenn da jetzt der Lack irgendwie teilweise schon, also bei einem Erstlackfahrzeug kann es ja durchaus sein, dass der Lack dann schon so ein bisschen durchkommt, weil es vielleicht an den Stellen im Kotflügelbereich oder so oft angefasst wurde oder von Sonneneinstrahlung her, dass man schon leicht so den Untergrund, die Basis wieder durchscheinen sieht. Dann ist das quasi patiniert. Es ist dann nicht unbedingt, weil es ist ja noch keine Korrosion unten drunter. Das Blech ist noch nicht angegriffen. Es erzählt eine Geschichte. Der Lack erzählt dann eine Geschichte oder Risse im Lack. Das ist genauso. Also das ist dann, wenn mir jetzt jemand das Auto hinstellt und es hat irgendwie erstmal 3 Zentimeter Dreck drauf und darunter kommen Blasen hervor und also von der Korrosion von dem Blech darunter und ich habe überall Risse und quasi Wassereinlagerung im Zweifelsfall noch. Dann würde ich sagen, bin ich weg von dem Patinierten und bin eher bei dem, ja, also verrotten lassen fast eher. Ne? Also es ist halt immer eine Kombination aus der Funktionalität und ja, ob das Material quasi angegriffen ist in dem Sinn von, dass es ja wirklich beschädigt ist oder ob es quasi einfach gut eingesessene Ledersessel sind, Sitze, logischerweise.
Ich möchte noch mal genauer nachfragen zum Thema Fälschungen. Das scheint ja ein großes Thema in der Oldtimer-Szene zu sein. Und durch den Beitrag in einer namhaften Wochenzeitung vor einem Monat ungefähr ist es, glaube ich, auch noch mal wieder mehr in den Fokus gerückt. Das ist natürlich ein heikles Thema, das weiß ich. Aber ich möchte es trotzdem noch mal ansprechen. Mit deiner großen Erfahrung, wie groß ist denn dieses Thema in der Szene?
Ja, ein schwieriges Thema. Zunächst würde ich das gerne differenzieren. Also das Thema Fälschung, Replika, es gibt viele Wörter und es gibt viele Fahrzeuge, die relativ schnell abgestempelt werden. Jetzt ist das immer mit was extrem negativ, also es ist immer negativ behaftet. Jetzt ist es aber so, dass, also was ist ein Replika, was ist eine Fälschung? Also ist das jetzt das Fahrzeug, was von null aufgebaut wurde, oder ist das ein Fahrzeug, was quasi restauriert wurde auf Basis von einem Rahmen, der vorhanden war und der Rest wurde neu aufgebaut? Oder ist es quasi, ja, weiß ich nicht, der hatte vorne mal einen Unfall und der wurde wieder aufgebaut. Also all die Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, das Fahrzeug ist nicht mehr zu 100% original. Oder war es halt auch nie beim ersten Beispiel. Zu welchem Zeitpunkt ist es dann quasi, also es ist immer in dem Moment natürlich eine Fälschung, in dem Moment, wo jemand versucht, also sagt, das ist was anderes, als es, also das Fahrzeug stellt was anderes dar, als es letztendlich wirklich physisch dasteht. Das ist eigentlich das, was mein Job ist. Ich versuche dann rauszufinden, was denn jetzt gerade physisch vor mir steht und oder vor dem Fahrzeugbesitzer steht. Und da ist leider oder da ist oft tatsächlich das der Fall, dass natürlich die Fahrzeuge schon, dass die 50, 60, 70, 80 Jahre alt sein, die haben alle eine Geschichte und die Geschichte wird nicht vielleicht auch immer 100% übertragen. Das heißt, das Fahrzeug wird vielleicht irgendwann mal einen Unfall gehabt haben, dann wird er wieder aufgebaut worden sein und drei Fahrzeugbesitzer weiter, Fahrzeughalter weiter, ist das Fahrzeug, hat das nie einen Unfall. Jetzt verkauft es derjenige im gutgläubigsten Sinne, weil er es als gutes Fahrzeug gekauft hat und stellt es aber anders dar, als es wirklich ist. Ist es dann in dem Moment jetzt ein Replika? Nee, aber eine Fälschung? Ja, also natürlich. Derjenige, der es jetzt kauft, hofft natürlich auf das Richtige und wenn aber da vorne der Wagen einmal komplett verunfallt und wieder aufgebaut wurde, dann ist natürlich nur die Hälfte des Fahrzeugs irgendwo annähernd original. Das versucht man natürlich dann über die Preisdifferenz eigentlich darzustellen oder dann halt auch über solche Expertisen, wie wir die halt anbieten, dass man sagt, man bringt diese Recherche einmal rein, man versucht einmal dieses Fahrzeug quasi komplett auf den Kopf zu stellen, um rauszufinden, was ich eigentlich da vor mir habe. Und wir haben oft das Glück oder oft haben wir, es ist schön für uns, weil es wirklich, also schön ist es immer, weil es macht immer unglaublich viel Spaß, aber wir haben oft auch das Glück, dass wir sagen können, alles super, das Fahrzeug ist genau das, was jetzt vor, weil sowas so und solches auch angeboten würde oder wie sie es in ihrer Sammlung schon lange haben. Leider haben wir manchmal natürlich auch Fahrzeuge, wo es dann in eine andere Richtung geht. Und ja, es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass man Fahrzeuge vor allem hat, die mehr einem Replika gleichen als einem, ja.
Wenn man jetzt mal so von dem Worst Case ausgeht, da steht ein Auto vor einem, das nicht das ist, was es zu sein vorgibt oder auch fast noch schlimmer, von dem, das nicht das ist, was der Verkäufer darüber denkt, dass es sei. Wie bringst du dem Kunden, der ja dein Auftraggeber ist, das bei?
Ja, das ist immer die Gratwanderung, die wir die wir natürlich machen müssen. Und mein Vater hat früh immer mir gesagt, Laura, denk dran, wir sind der Übermittler schlechter Nachrichten. Das hat er mir nicht im negativen Sinne gesagt, sondern rein als, also so muss man halt quasi damit umgehen. Also am Ende des Tages sind wir oft diejenigen, die irgendeiner Partei, die involviert ist, was Negatives mitteilen. Das muss gar nicht daran liegen, weil das Auto jetzt negativ ist, sondern weil halt einfach irgendjemand daraus eine Negativität, also quasi für den nicht von Vorteil ist. Ja, wie bringt man das bei? Also es ist zum Beispiel ein Unterschied, wenn ich jetzt ein Fahrzeug vor mir habe, was trotzdem voll funktionsfähig ist und ich trotzdem quasi damit fahren könnte, wohingegen, wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, wo ich dem Fahrzeughalter beibringen muss, oder dem Händler oder wem auch immer, auf jeden Fall unserem Auftraggeber beibringen muss, dass das Fahrzeug nicht mal mehr so zugelassen werden kann, weil es im Zweifelsfall keine Fahrzeugidentität hat oder weil es aus Dosenblech zusammengeschustert wurde, es wirklich tatsächlich jenseits von sicher ist, ich tatsächlich nicht begrüßen würde, wenn er damit am Fahrzeug, am Straßenverkehr teilnimmt, dann ist natürlich sowas nochmal eine ganz andere Geschichte, wie wenn ich sage, ja, das Fahrzeug ist jetzt historisch gesehen oder von der Identität jetzt nicht das, was es ist. Aber auch da, ja, man kriegt es immer irgendwie hin und man versucht natürlich dann den Kunden nicht in dem Moment zu sagen, so ist das jetzt und ich bin wieder weg, tschüss, sondern man versucht natürlich dann auch entsprechend weiter zu begleiten und Möglichkeiten und Lösungen aufzuziehen und beiseite zu stehen, wie es weitergehen kann. Ob es jetzt eine neue Restauration ist oder ob man sagt, man muss in Verhandlungen treten mit dem Verkäufer oder sonstiges.
Ich muss da nochmal nachhaken oder möchte da nochmal genauer nachhaken zum Thema Fälschungen. Was betrifft das viele Fahrzeuge oder ist das eher eine Randerscheinung? Wie ist da deine Wahrnehmung?
Nee, also es ist tatsächlich, es ist eher täglich, als dass man das jetzt einmal alle 5 Jahre mal das Thema hat. Ja, es ist absolut Realität, also die Originalität eines Fahrzeugs zu bestimmen und das Thema Replika und Nachbauten und ist natürlich, also ist uns tagtäglich liegen Fälle auf dem Tisch und wie gesagt, man muss halt da einfach immer differenzieren. Also selbst eine ganz schlecht durchgeführte Restauration kann ja schon quasi in eine solche Kategorie fallen, einfach aus dem Grund heraus, wenn ich quasi Flechstrukturen benutze, um Wiederaufbau vom Fahrzeug zu machen, die nichts mit dem vom Hersteller gebundenen oder mal produzierten Fahrzeug zu tun haben, bin ich ja auch da sehr weit weg von einem originalen Fahrzeug. Und ich dann bei einem Replika bin, nicht unbedingt, aber ich bin bei keinem Originalfahrzeug.
Ist das nur bei so richtig teuren Autos ein Thema? Also reden wir hier über die Autos, die Millionen kosten? Oder ist das auch etwas für die Preiskategorie darunter?
Absolut. Also da passt das Beispiel ja wieder perfekt, wenn mir jetzt jemand, jemand hat ein Unfallfahrzeug und lass es ein Fahrzeug um die 50.000 Euro sein, dann sagt er, der baut den jetzt auf und also lässt ihn restaurieren und wieder aufbauen und investiert aber irgendwie nur 10.000 Euro und das war aber ein Schaden für 30.000 Euro, dann wird die Qualität sicherlich bei dem Wiederaufbau nicht die erreichen, die es haben müsste. Und entsprechend habe ich in dem Moment natürlich ein Fahrzeug vor mir, was nicht mehr das ist, was es, also und wenn jemand mit dem Hintergrund quasi dran geht, der wird ja auch wahrscheinlich nicht danach offenlegen, yo, nee, Fahrzeug habe ich eigentlich nur günstig wieder zusammengeschustert und wollte es dann eh verkaufen. Und im Zweifelsfall würde er ja sagen, nö, alles schuldig mit dem Fahrzeug. Hat mal ein bisschen vorne einen kleinen Ditcher oder so drauf bekommen. Also das kann ja genauso sein. Das muss ja gar nicht, wir müssen ja gar nicht hier über die großen namenhaften Hersteller mit mit Fahrzeugen, die an der Hand abgezählt produziert wurden, irgendwann mal und die dann nachgebaut werden, sondern es kann genauso auf eine abgewandelte Form bei Fahrzeugen, die ich mir leisten kann, vorkommen.
Jetzt begutachtet ihr ja auch Rennwagen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das gerade, also was Originalität betrifft und so weiter, ein ganz schwieriges Thema ist. Für mich ist das eigentlich die Königsdisziplin. Ein Rennwagen hat in der Regel mal einen Unfall gehabt in seiner Laufbahn sozusagen. Die Autos sind während einer Saison weiterentwickelt worden, mehrfach umgebaut worden. Wie geht ihr da vor? Also wie beurteilt ihr ein solches Auto? Welche Basis legt ihr da?
Also beim Rennwagen ist das Spiel quasi nochmal ganz neu gesetzt. Also die Historie spielt bei einem Fahrzeug natürlich immer besondere Bedeutung und die spielt also immer mit rein. Aber bei einem Rennwagen ist genau das eigentlich, sag ich mal, die Basis, das Fundament. Weil wenn so ein Rennwagen quasi erfolgreich war, also es gibt ja auch Rennwagen, die waren nicht erfolgreich, und entsprechend kannst du die eigentlich unterm Strich auch wieder eher wie ein Straßenfahrzeug von dem reinen jetzt Bewertungsfaktor sehen. Wenn ich jetzt aber einen erfolgreichen Rennwagen habe, jeder, also den kennen ja alle diesen Spruch, ne, jeder erfolgreiche Rennwagen ist auch schon x-mal verunfallt worden, und wenn er nicht verunfallt war, war er nicht erfolgreich. Da ist mehr oder minder natürlich auch irgendwie was dran, weil, also wenn wir jetzt über dieses, ja, sagenumhafte Wort Matching Numbers reden, dann ist natürlich, es bedeutet ja, dass ich quasi noch in meinem Rennwagen den ausgelieferten Motor, das ausgelieferte Getriebe, Differential, wenn möglich, oder was auch immer haben müsste. Ja, keine Ahnung. Also so ein Motor hat so und so viele Stunden Rennbetrieb, der wird da nicht mehr drin sein. Also es ist sehr unzweifelhaft, außer es wurde damals schon ausgebaut und es wurde sofort ein Zweitmotor benutzt. Und genau das ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus möchte. Wenn jetzt zum Beispiel das Fahrzeug bestellt wurde, was sehr häufig vorgekommen ist, mit weiteren 3 Austauschmotoren, und jetzt befindet sich einer von den Austauschmotoren heute in diesem Fahrzeug. Warum sollte jetzt das Fahrzeug mit diesem Austauschmotor, der genau dann zu dem gleichen Zeitpunkt mit diesem Fahrzeug ausgeliefert wurde, wie der Motor, der im Fahrzeug verbaut war, warum sollte dann das Fahrzeug in dem Moment jetzt heute dann weniger wert sein, wie mit diesem Fahrzeug, wie mit diesem anderen Motor, der quasi in den Auslieferungspapieren steht? Ist aber so. Also ist für mich nicht nachvollziehbar, ist auch nicht zu begründen, aber allein von diesem, ja, von dem Wort her Matching Numbers, es würde nicht übereinstimmen mit den Auslieferungspapieren, mit der Datenkarte. Und entsprechend ist der Markt, und das ist ja immer, also es ist ja ein Marktwert, also ist immer, was der Markt quasi dafür bereit ist zu geben, würde weniger geben für diesen besagten Austauschmotor, obwohl der genau das gleiche da ist. Also, es ist, ja, mit Rennwagen ist es super speziell. Also es gibt auch Leute, so genau im Umkehrschluss, es würde wahrscheinlich utopische Summen für den Motor bezahlt werden, der völlig ausgebrannt ist und nie wieder zu retten ist, weil der Motorblock schon am absoluten Limit ist, würde sicherlich mehr Geld ausgegeben werden mit der richtigen Nummer, wie für einen, der funktional noch ist und gleiche Typ und gleiches Auslieferungsmonat. Aber eben nicht die Nummer hat, diese eingeschlagene Motornummer, die jetzt für mich in dem Fall dann Matching wäre. Ja, also es ist eine super spannende Geschichte. Für mich ist es halt, wenn ich jetzt ein Fahrzeug betrachte, das eine halt diese Historie, die ich natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise betrachten muss, als aber auch genau dann zu gucken, hey, sag mal, ich finde raus, 57 hatte der einen recht schweren Unfall. Ja, wie viel ist denn vom Fahrzeug jetzt noch da? Also wurde der Rahmen damals getroffen? Karosserie ist ja dann meistens irgendwie schon ein bisschen Matsche gewesen. Wie viel von der Karosserie musste ausgetauscht werden? Was konnte in den Stand gesetzt werden? Ist der Rahmen vielleicht quasi verformt? Mussten Rahmenteile ausgetauscht werden oder sonstiges? Und da muss man sich in Zeit zurückversetzen. Es war Rennsport, es war ein Rennwagen. Also wurde der so schnell es geht auf die einfachste Art und Weise wieder zusammengeschustert, um wieder ein Rennteil zu nehmen. Damals wurde nicht darüber nachgedacht, ja, das machen wir jetzt genauso, wie das vom Werk ausgeliefert wurde, weil irgendwann wird das Auto mal viel wert sein. Nein, wir haben den zusammengebaut, um möglichst schnell wieder auf den ersten Platz zu kommen. Ja, und das versucht man natürlich, genau diese Gedankengänge und genau das, was damals passiert ist, versucht man einfach nachzuvollziehen anhand von dem Fahrzeug, was man vor einem hat.
Für mich ist jetzt eine ganz spannende Frage, wie informiert ihr euch genau über die Geschichte eines Autos? Also wie macht ihr das? Wie kommt ihr da drauf? Welche Geschichte es dahinter gibt? Im Idealfall gibt es ja bereits zu einem Auto Dokumente, die sind aber vielleicht nicht lückenlos. Also wie macht ihr das genau, die Geschichte des Autos zu rekonstruieren?
Ja, immer. Also ich bin würde mich ja niemals jetzt nur auf eine Quelle verlassen. Und je ich bin ja als objektive Partei da drin. Ich versuche objektiv dieses Auto mir jetzt anzugucken und zu begutachten und entsprechend muss ich auch objektiv neue Informationen mit reinbringen. Da haben wir natürlich das große Glück, dass mein Vater das jetzt seit über 40 Jahren macht und ein großes Netzwerk mittlerweile aufgebaut hat. Wir haben sehr gute Verbindungen sowohl zu verschiedenen Typreferenten und Archivaren, also private Archivarleute haben, die jetzt sich jetzt vielleicht auf Ferrari spezialisiert haben oder auf Maserati oder lass es Porsche sein, als auch auf die Werke. Also das ist eigentlich für uns das A und O, genau dieses Netzwerk und sich dann mit dem entsprechenden Typreferenten oder Spezialisten quasi, der sich jetzt auf die Marke, auf das Modell im Zweifelsfall spezialisiert hat, auseinanderzusetzen. Diese Auslieferungsbescheinigung, Datenkarten anfragen, wenn möglich technische Zeichnungen anfragen und klar, dann natürlich schauen, wie viel Fotomaterial von damals bekomme ich, wie viel Unterlagen von Zeitungen oder ja von der Fahrzeughistorie jetzt auf das spezifische Fahrzeug hin bekomme ich auch. Also manchmal sind die Leute tatsächlich, ach, ist ja jetzt schon vorbei, sie sind schon fertig mit Untersuchung, nach 6 Stunden Untersuchung, und dann geht aber die Arbeit erst los. Also die für uns ist die Vorbereitung sehr viel, aber wir versuchen uns auf dem Fahrzeug sehr intensiv vorzubereiten, dass wir quasi mit einer gewissen Fragestellung schon in den Untersuchungstermin reingehen und auch wissen, was wir, in welche Richtung es gehen soll. Also wir wenden halt immer nur, wir untersuchen das Fahrzeug immer nur so tief, wie es muss. Also ich könnte natürlich immer jederzeit das volle Programm machen, aber wenn es mich nicht weiterbringt in meiner Fragestellung, mache ich es auch nicht. Also versuche ich immer nur so viel anzuwenden, wie es auch sein muss. Also habe ich vorher schon eine grobe Idee, in welche Richtung es geht. Und das Fahrzeug gibt dann einem natürlich nochmal eine ganz andere Richtung oder bestätigt die Richtung. Und danach geht es dann eigentlich so richtig los. Also meine Hausaufgaben, die ich dann zu Hause machen muss und das alles analysieren und auswerten und dann quasi sagen, okay, habe ich jetzt meine Fragestellung beantwortet oder habe ich jetzt noch mehr Fragezeichen als vorher und müsste jetzt irgendwie noch weiter reingehen. Also dann ist es tatsächlich so, dass wir uns oft mit Restauratoren treffen, die darauf spezialisiert sind oder halt mit den besagten Auslieferungsbescheinigungen halt immer anfragen oder uns mit dem Werk auseinandersetzen, dass die da jemanden haben, der uns vielleicht weiterhilft. Und auch da hilft zum Beispiel zurück zum Anfang jetzt, da helfen auch viel andere Juroren, weil die natürlich jahrelang quasi Wissen angeeignet haben und sich ihr eigenes Archiv aufgebaut haben, was quasi als Ergänzung zu unserem Archiv auch genauso helfen kann. Also das Netzwerk ist das A und O im Oldtimer-Bereich.
Das ist ja schon ein sehr, sehr großer Aufwand, den ihr da treibt und auch treiben könnt. Und jetzt ganz konkret, was kann ich denn jetzt als Käufer oder Verkäufer eines älteren Autos daraus ziehen? Welche, ja, vielleicht ganz konkret, 1, 2, 3 Tipps hast du da als Expertin?
Also ich kann tatsächlich empfehlen, jemanden Unabhängiges vorher loszuschicken, bevor man das Fahrzeug kaufen möchte. Das müssen jetzt nicht wir sein, darum geht es gar nicht, sondern es kann ja auch quasi die Restaurationswerkstatt des Vertrauens davon der Meister sein oder jemand, der sich wirklich in der Thematik auskennt. Und idealerweise jemand, der sich mit dem Modell auskennt. Weil man sollte sich ein Fahrzeug, es ist ja am Ende des Tages trotzdem ein Oldtimer. Der hat viele Jahre seines Lebens schon auf der Straße verbracht. Und man muss sich sowohl anschauen, ob die diese Verschleißteile quasi alle korrekt sind. Wenn man das Fahrzeug jetzt morgen auch auf die Straße setzen möchte und fahren möchte, muss man gucken, ob die Bremsen okay sind, ob die Achsen okay, nichts ausgeschlagen ist, ob der Motor noch in einem Zustand ist, dass er jetzt nicht übermorgen quasi dann hochkommt und ich den kompletten Motor in Revisionen auf einmal investieren muss. Also eine gewisse Expertise, glaube ich, gehört schon dazu. Und auch da ist es ja meist nicht fehlinvestiertes Geld, weil heutzutage jeder Oldtimer, jede Versicherung verlangt eigentlich ein Gutachten dazu, was quasi den Zustand notiert, als auch den Wert, sodass der einmal festgehalten ist und man hat halt für sich selber, also man hat 2 Fliegen mit einer Klappe und man hat halt eine Sicherheit da reinbekommen. Und Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir dagegen versichert sind. Also wenn das, was wir aussagen in unseren Gutachten, dafür müssen wir auch gerade stehen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi sage, das Fahrzeug ist dem mit dem Zustand und so und so viel wert und irgendjemand kann übermorgen kommen und mich da ja das Gegenteilige beweisen, dann müsste ich im Zweifelsfall quasi, also bin ich diejenige, die dann da gerade stehen muss und nicht der Käufer. Es ist toi 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 noch nicht passiert, ne? Aber das ist natürlich auch so eine Absicherung, ne? Also je höher es zum Beispiel, also je weiter man über seine Kragenweite auch vielleicht einkauft von einem Fahrzeug, kann das natürlich auch eine Absicherung sein. Man kann sich wirklich nochmal, man hat am Ende des Tages kein Risiko. Also man kauft das Fahrzeug auf Schultern von jemand anderem vom Risiko her jetzt. Aber jetzt konkret, wenn ich mir jetzt morgen ein Oldtimer ankaufe, bitte vernünftig auf jeden Fall Hebebühne, auf jeden Fall von unten richtig angucken. Das ist eine ganz andere Perspektive, wenn man das Fahrzeug auf der Hebebühne hat. Man hat ein Licht zur Hand, man kann überall in alle Hohlräume rangucken. Dann kann ich wirklich empfehlen, eine Ölanalyse zu machen von den Aggregaten. Das kostet 47 Euro oder so. Also ein Bruchteil dafür, dass ich quasi alle jegliche Aussage über den Motor treffen kann, ob er nicht doch gemacht werden muss oder nicht. Als auch über das Getriebe oder die Hinterachse, also mit Differential. Dann eine Probefahrt, also mache ich, klar, logisch, aber das ist für mich gar nicht der größte Wert. Also man kriegt viel darüber raus, ob die Lenkung gut ist, ob die Bremse geradeaus vernünftig bremst, ob das Fahrwerk vernünftig läuft, wie die Leistung ist, sonstiges, klar. Aber wenn ich tatsächlich mir das vorher technisch genau angucke, das Auto kann ich genauso viel auch so aussagen. Also das ist dann halt eine Kombination. Also ich kann tatsächlich empfehlen, man ist ja dann, das ist ein emotionaler Kauf, logischerweise, dann kauft ja ein Oldtimer, also im Idealfall ist man emotional gebunden. Probefahrt bitte am Ende. Also erstmal neutral das Fahrzeug angucken. Weil oft ist es ja tatsächlich so, dann sitzt man hier am Lenkrad, man freut sich tierisch und dann hört man auf den Motor vielleicht noch ein bisschen bubbeln oder was es auch immer ist oder den Fahrtwind durch die Haare und man ist auf einmal total dran gebunden und man hat schon wieder vergessen, wie die Achsen eigentlich vorher aussehen, dass die eigentlich auseinanderfallen. Also, eigentlich ist es auch tatsächlich immer gut, jemanden anderen mitzunehmen, dass man dass man quasi so einen objektiven jemanden hat, der dann vielleicht von Ultraman zwar sehr Ahnung hat, aber in dem Moment jetzt gar nicht so berührt ist, sondern einfach quasi jemand Außenstehenden, der dann einfach die kühle Birne bewahrt. Sag ich mal.
Also würde auch die Sachverständige Laura Kuckuck erstmal einen Sachverständigen oder einen Meister hinschicken, um das Auto nüchtern zu betrachten?
Oh Gott, also eigentlich müsste ich das auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, wenn du wüsstest, was ich schon für ein Auto gekauft habe, würdest du eigentlich sagen, warum würde ich dich jemals beauftragen? Also
ich denke, jeder von uns hat auch schon mal daneben gegriffen.
Aber Vollgas. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen Fluch und Segen unserer Branche, dass wir ja Fahrzeuge, also ich habe die letzten vier Fahrzeuge, die ich gekauft habe, habe ich nicht gesucht. Wir sind mir dann mehr oder weniger so ein bisschen in die Arme gefallen und man hat sich halt kurzfristig relativ spontan verliebt. Und so kurzfristig relativ spontan hat man ihn ja auch gekauft. Und natürlich greife ich da, wenn ich nie das Fahrzeug mir auch nicht angucke, ich habe auch den Heiligenschein nicht. Ich kann halt vorher nicht riechen. Dann kann ich da genauso reingreifen. Naja, also ist mir mit meinem Fiat 600 passiert, ist glaube ich auch bekannt. Also es haben schon einige Leute mitbekommen, habe ich auch sehr offen kommuniziert, wo ich aber gesagt habe, gut, also entweder ich verkaufe ihn jetzt als das, was es ist, oder also mache extremen Verlust, oder ich sage, hey, ich mache auch Verlust, aber habe nachher trotzdem irgendwie ein Fahrzeug, woran ich richtig viel Spaß habe und machen tatsächlich komplett jetzt, also alles an dem Auto. Also es gibt nichts, was daran nicht gemacht wird. War nicht so ganz so geplant. Das war ursprünglich mal nur, ja, ich guck mal, warum der Motor ein bisschen Wasser frisst. Also, ist auch ein entsprechend langwieriger Prozess, weil ich tatsächlich eigentlich alles versuche selber zu machen und manchmal wenig Zeit habe. Aber insgesamt ist es natürlich genau das auch wieder, also das beschert mir trotzdem total viel Freude und ich freue mich schon sehr, wenn ich dieses Fahrzeug dann doch irgendwann mal auf der Straße bewege und dann darf man da auch nicht drüber nachdenken, was da jetzt gerade reingeflossen ist, sowohl an Zeit als auch an Geld, sondern man muss sich dann einfach freuen und das werde ich auch, was an diesem Fahrzeug quasi ist. Aber wenn ich mir überlege, also der wurde mehr modelliert, als dass er karosseriemäßig irgendwie instand gesetzt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja.
Ja, wie siehst du das denn so? Du hast ja gerade auch das Thema Wert angesprochen. Das wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz streifen. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Oldtimer als Wertanlage, funktioniert das?
Ja, absolut. Also ja, ich finde, die Zeit jetzt zeigt es eigentlich sehr gut. Tatsächlich auch, meine, Corona ist jetzt wirklich eine, ja, hat uns alle, glaube ich, auf eine unterschiedliche Art und Weise sehr hart getroffen. Und ich glaube, dass der Oldtimer als Wertanlage extrem beständig tatsächlich ist und uns aus jetzt quasi nochmal zeigt. Und aber auch da gilt natürlich, Fahrzeuge, je seltener und je höher im hochpreisigeren Segment, desto unberührter sind sie quasi von solchen Schwankungen. Also wenn ich wirklich quasi ab einer Million aufwärts oder noch höher gehe, desto weniger betroffen sind die von wirklichen Schwankungen, die jetzt der Markt quasi mitmachen. Wohingegen, wenn ich jetzt quasi, ja, natürlich ein Fahrzeug habe, was jetzt irgendwie trotzdem noch sehr oft vertreten ist und trotzdem Oldtimer einfach vom Baujahr her ist, dann heißt es nicht unbedingt, dass der jetzt von Jahr zu Jahr rasant ansteigt. Also es ist immer so eine Sache für sich. Also ich empfehle tatsächlich jetzt einen Oldtimer nicht rein aus, ja, weil ich möchte jetzt das größte Vermögen machen und ich stelle den jetzt in die Ecke und in 5 Jahren ist er mehr wert, dann kann ich ihn verkaufen und alles super. Wieso, was man jetzt vielleicht mit Aktien machen würde. Weil man darf nicht vergessen, dass der Oldtimer als Wertanlage, das funktioniert, aber es ist immer noch ein Fahrzeug. Und ein Fahrzeug ist, es ist ein Gebrauchsgegenstand, der muss bewegt werden und der muss gepflegt werden. Was auf der anderen Seite das Schöne ist, man kann es auch bewegen, man kann damit auch Spaß haben, man kann damit von A nach B fahren, man kann damit bei einer schönen Ausfahrt am Sonntag was das Fahrzeug genießen und ein bisschen zurück in der Zeit versetzt werden. Aber es muss halt auch. Also es ist so ein zweiteiliges Schwert, rein als Wertanlage und irgendwo in der Garage verschließen und in 5 Jahren rausholen. Weiß ich nicht, ob das der empfehlenswerteste Weg ist.
Meine Abschlussfrage. Wie optimistisch bist du denn für die Zukunft unseres Hobbys? Werden wir zum Beispiel, sagen wir, in 20 Jahren noch so fröhlich darüber reden, uns darüber unterhalten? Was denkst du, gibt's genügend junge Leute wie du, die sich dafür überhaupt interessieren? Was denkst du dazu?
Ja, eures Hobbys, meines Berufslebens. Also, fingers crossed, es ist alles läuft gut. Nee, Scherz beiseite. Also, ich glaube tatsächlich, dass der Oldtimer sich weiterhin bewähren wird. Es wird sicherlich immer mehr zu einer Nische werden, also noch mehr Nische, klar, weil normalen Fahrzeuge immer mehr von der Straße verdrängt werden und auch heute, das sehen wir ja im Wandel, dass die viele Jugendliche oder die jüngeren Generationen gar nicht mehr auf diesen Individualverkehr so viel Wert legen. Was auf der einen Seite ja gut ist, weil gerade in den Städten ist es vonnöten. Aber andersrum, ich glaube, dass quasi es trotzdem noch genug Leute gibt, die den Oldtimer als solches wertzuschätzen wissen und auch ja, diese Passion weitertragen werden. Und nach wie vor, also sowohl wenn Fahrzeuge bewegt werden, werden Unfälle passieren, es werden Fahrzeuge gesammelt werden, es wird immer hoffentlich immer mehr zu einem Kulturgut auch von der allgemeinen Gesellschaft angesehen werden. Und ja, also ich mag gar nicht an irgendwas anderes glauben. Also ich bin ja hier, in dem Bereich hier.
Wie schaltet eigentlich die Fahrzeugtechnik-Ingenieurin und Oldtimer-Sachverständige Laura Kuckuck dann abends ab? Wie schaffst du Distanz zu deinem Beruf, zu deiner Arbeit?
Ich habe eine super Anekdote.
Ja, du bist auf Instagram mit Autos, du machst ziemlich viel mit Autos, ist mir aufgefallen.
Ja, tatsächlich. Also kurz eine Anekdote, was auch wieder Auto ist, aber was einfach super witzig ist, weil wir hatten gestern Morgen ein Teammeeting hier bei uns im Büro und wir hatten am Wochenende ein bisschen blöden Fall und mein Papa und ich waren am Wochenende so ein bisschen, also wir verbringen auch nicht jede Zeit miteinander, das klingt jetzt irgendwie gerade so, aber wir haben am Samstag tatsächlich im Büro verbracht, da waren wir beide ein bisschen frustriert und dann haben wir nachher quasi uns ein Buch geschnappt und haben gelesen und waren ja dann kiten. Also das habe ich ja vorhin erzählt, das Kite mit dem Morris kurz mal rauskiten. Auf jeden Fall haben wir dann ein Buch gelesen. Mein Papa gestern im Teammeeting dann so, ja, am Wochenende, also ja, also dann habe ich mir tatsächlich mal ein Buch geschnappt, also habe nicht mal, sondern ich habe einfach was gelesen und dann kam mir das und das. Und alle so, oh Gott sei Dank, hat er sich mal ein bisschen Ruhe gegönnt. Und dann Papa so, ja, also das 2-7-S-Buch, das habe ich jetzt durch. Und den 9-1-Buch und das und das und das habe ich durch. Also die haben jetzt am Wochenende durchgearbeitet. Und alle so, hä, wir dachten, du hast ein Buch gelesen, so zum Abschalten und keine Ahnung. Ja, habe ich doch, aber halt was Spannendes. 9-1-Buch, also 2-7-RS-Karriere. Also so Geschichten, klar, also man beschäftigt sich in seiner Freizeit genauso damit. Nicht immer, also ich bin auch jemand, der es unglaublich liebt, einfach reisen zu gehen, neue Kulturen zu entdecken und Sport zu treiben und sonstiges, aber der Oldtimer ist doch immer sehr viel präsent, muss ich, oder nicht nur der Oldtimer, das Auto als solches. Also es ist ja genauso die modernen Technologien, ich habe eben das Thema Instagram angesprochen, wo ich halt viel mit modernen Herstellern die Möglichkeit habe, auch da Fahrzeuge zu testen oder im Ausland mal zu testen. Auch dann ist natürlich der Oldtimer wieder da, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch immer eine gesellschaftliche Geschichte. Also der Oldtimer alleine ist ja gar nicht das Spannende nur, sondern quasi die Personen drumherum. Und genauso ist es beim normalen Automobilbereich. Also es sind immer die Personen drumherum und diese Geschichten, die damit leben. Und das Automobil schafft mir sehr viel Freude, muss ich sagen.
Wir haben zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anekdote, über die wir im Vorgespräch gesprochen haben, zum Thema Autos, gerade ältere Autos. Die bergen ja auch so die ein oder andere Überraschung, wie zum Beispiel deine Elise, als du nur damit das erste Mal im Stau gestanden bist.
Ja, also ich hatte bis Mitte dieses Jahres hatte ich eine Lotus Elise Mark 1, Serie 1. Ich habe es immer Sunshine Car genannt, mein kleiner gelber Flitzer und im Vorgespräch habe ich erzählt, meine Beziehung zu Kassetten und diese Elise hatte noch ein Kassettenradio und ich habe das Radio tatsächlich nie benutzt in der Elise, bis ich dann irgendwann mal irgendwo im Stau gestanden habe, ein paar Monate nachdem ich die schon hatte, vor ein paar Jahren und dann habe ich gedacht, ja super, klasse, kannst ja ein bisschen Musik anmachen, zack, angemacht. Kassette hat sofort eingeschalten. Ich wusste nicht, was drin ist. Geht Benjamin Blümchen los. Carla Kolumbi. Also, ich habe mich schlapp gelacht. Ich war total begeistert. Die hat auch das Auto nie wieder verlassen. Also, es war immer nur diese Kassette drin. War legendär. Ich habe keine Ahnung, was der Vorbesitzer, also ich hätte die Person gerne kennengelernt, weil muss ja schon ein bisschen skurril sein, dass man da jetzt wirklich aktiv mit Benjamin Blümchen-Kassette in den Lotus Elise reinpackt. Aber die Kassette steht jetzt noch bei mir als Erinnerungsstück an die Elise auf dem Schreibtisch. Also es ist sehr spannend tatsächlich.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell so eine Stunde vorbeigeht. Ich fand es unglaublich interessant, aber auch total unterhaltsam, dass wir uns mit Laura Kuckuck hier unterhalten konnten. Wir haben es am Anfang gar nicht erzählt. Wir sind hier, arbeiten unter Corona-Bedingungen. Das heißt, wir sehen uns also nicht direkt, sondern sind nur über unsere Computer sozusagen digital oder virtuell verbunden. Und dennoch war es ein wirklich sehr lebhaftes Gespräch. Wir konnten etliche Themen auch nur antippen, also gar nicht im Detail besprechen. Und ich glaube, im nächsten Jahr gibt es sicherlich noch mal die Gelegenheit. Wir haben ganz viel Gesprächsstoff noch, den wir übrig haben von heute. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr noch mal wiedersehen und dann vielleicht ein zweites Gespräch hier führen bei Motor Classic trifft. Das war's von mir, von meiner Seite, Dirk Joey. Und das Schlusswort hat jetzt mein Kollege Andreas Ohf, der sich auch von Ihnen verabschieden wird. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Podcast von meiner Seite aus.
Ja, also ich freue mich auch ganz arg über die vielen Themen, die wir hier hatten. Und dass es eben auch ein sehr, sehr vielfältiges, lebendiges Thema ist, hat man sicher auch gemerkt. Ich mache unfassbar gerne einen zweiten Teil, auf den ich mich jetzt schon ein bisschen freue. Und danke einfach ganz herzlich, Laura Kuckuck, für deine Zeit, für deine Informationen. Und an die Zuhörer draußen, an den Endgeräten, liked uns, teilt uns, kommentiert uns, schreibt uns Mails. Und ja, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wen ihr noch hören wollt, das war wieder eine Folge von Motor Classic trifft Helden der Automobilgeschichte. Diesmal mit Laura Kuckuck, Fahrzeugsachverständige und Oldtimer-Expertin und Jurorin und Elise-Fahrerin. Vielen Dank.
Ich würde auch ganz gerne Danke sagen. War tatsächlich sehr spannend, war ein richtiger Sprint. Also wir haben ja echt alle möglichen Themen relativ schnell angegriffen. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ein bisschen Nervosität war durchaus da, hat man sonst auch mitbekommen. Aber ich würde mich tatsächlich sehr freuen, dass in Person nächstes Jahr Teil 2 bin ich dabei.
Super, da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank.